ARD.
Steffi, rate bitte, wie viele Entscheidungen wir im Schnitt pro Tag treffen.
Das klingt wie ein gut geskripteter Morningshow-Talk. Moment.
Das ganze
Ach Mensch,
ganz
Anna,
unvorbereitet.
Keine Ahnung, vielleicht so 5?
Am Tag?
Ja, weiß ich doch nicht.
Ist das eine ernst gemeinte Antwort?
15?
35.000.
What?
Ja, das hat eine sehr kluge Neurowissenschaftlerin namens Barbara Sahakian, ja, so heißt sie wohl, hat die mal berechnet. Das sind natürlich jetzt nicht immer Entscheidungen mit Tragweite, also lasse ich mich nach meinem Ableben begraben oder einäschern oder Sex heute mit oder ohne Empfängnisverhütung, sondern so, da ist auch keine Ahnung, gehe ich links oder rechts oder trinke ich noch einen Schluck Kaffee oder muss ich dann direkt auf Toilette. Aber insgesamt sind es 35.000 Entscheidungen.
Das werde ich direkt den Girls heute Abend bei einem Aperol Spritz auf der Dachterrasse erzählen, wenn wir über die schönste Stadt der Welt blicken. Anna am Morgen. So, aber ich will nicht angeben, das bedeutet ja, mit der heutigen Folge helfen wir euch bis zu 35.000, richtig, ne?
Ja.
Entscheidungen an einem Tag zu treffen. Nenn mir einen Podcast, der das kann. Nenn mir einen, Anna am Morgen.
Das ist absolut keine normale Frageplattform, aber hier wird zu jeder Frage eine Antwort geboren. Das ist das Sprungbrett, durch das ihr zum Verständnis kommt. Guten Tag, das ist das Flexikon.
Mit Steffi Barnowski und Anna Radatz. Das Flexikon ist ein Podcast von Enjoy vom NDR und das wohnt zu einem völlig fairen Mietpreis in der ARD Audiothek für 0 Euro. Das muss ich einmal dazu sagen. Nicht, dass jetzt irgendwie gesagt wird, wie man muss da Miete zahlen. Nein, man wohnt mietfrei in der ARD Audiothek.
Wir haben die ARD Audiothek sozusagen illegal besetzt.
Richtig.
Ein Laber-Podcast mit Bildungsauftrag für wichtige, ungeklärte, manchmal auch peinliche Fragen des Lebens. Die wollen wir klären. Mit Hilfe von Leuten, die es wissen müssen. Ich glaube, ich hätte noch Unbequeme zwischendurch gemusst, aber
naja. Denkt euch das rein.
Und das ist hier die Frage.
Entscheidung treffen, Bauch, Kopf oder KI? Ich habe übrigens die KI mal gefragt, was ich anziehen soll. Und dann hat die gesagt, weiß ich doch nicht, muss mir ein bisschen mehr Infos geben.
Ach wirklich, wenn man nur das fragt, sagt die, weiß ich doch nicht.
Genau, und dann habe ich so getan, als würde ich zur OMR gehen.
Geschrieben.
Ja.
Ich gehe heute zu einem sexy Medien-Event in einer Großstadt, okay?
Und dann? Da war der Wunsch Vater. Und dann hat sie mir geschrieben, die
bunter Blazer?
Tatsächlich. Oh Statement Gott. Blazer in oh Pink oder Electric Blue,
nein.
Schwarzes Crop Top oder Mesh, High-Waist Hose in Lederoptik, Chunky
oh
Sneaker und eine knallige Tasche. Man könnte meinen, die KI war auch da gewesen.
Oh.
Aber hey, es ging um KI, also wenn jemand da war, dann wahrscheinlich sie. Ich wollte nur sagen, also ein paar Sachen, da kann man die KI schon fragen, die macht das ganz gut. Klamotten rauslegen zum Beispiel.
Ich habe übrigens, wie du mich kennst und vergötterst, ich habe Studien zum Thema gelesen. Darf ich?
Das sieht mir wirklich jedes Mal den Schlüpfer aus.
Ich weiß. Darf ich schon eine präsentieren?
Mhm.
Folgende ist hängen geblieben, packen wir euch auch in die Shownotes. Intuitive Bauchentscheidungen machen glücklich. Das hat ein Forschungsteam der Health and Medical University Potsdam rausgefunden. Und da muss ich sagen, habe ich bisher zahlreiche gegenteilige Erfahrungen gesammelt. Ich habe Beispiele mitgebracht.
Ja, bitte.
Willst du hören? Also ich habe mal aus dem Bauch heraus, aus der sogenannten Lameng entschieden, im Schwarzwald Wanderurlaub zu machen, obwohl ich Wandern hasse. War keine gute Woche für mich.
Ja, aber das war doch keine Bauchentscheidung. Das war doch wahrscheinlich eher eine emotionale Entscheidung.
Aber
getrieben
eine emotionale...
von Hormonen zum Beispiel.
Ah, okay. Dann habe ich mal spontan entschieden, mir selbst einen Pony zu schneiden. Das waren 6 nicht so gute Wochen für mich. Dann habe ich mal bei der Thai-Massage mit einer ungesunden Portion Größenwahn entschieden, ich müsse nicht vorsichtig massiert werden, sondern ich nehme das traditionelle Programm. Danach hatte ich 6-mal Krankengymnastik und heiße Rolle. Auch das war keine gute Bauchentscheidung. Und zuletzt, Steffi, nicht zuletzt, habe ich mal eine große Portion Muscheln bestellt für teuer Geld. Die rochen komisch, aber ich hatte sie ja schon auf dem Tisch plus Hunger. Also habe ich die gegessen und auch diese intuitive Entscheidung aus dem Bauch heraus hat in meinem Bauch für relativ gut Kirmes gesorgt. Deshalb bin ich, was Bauchentscheidungen betrifft, sehr skeptisch. Ich verlasse mich ungern auf Intuition, denn ich denke, ich habe keine Intuition. Wie ist das bei dir?
Die Frage ist ja, hätte die KI das besser für dich entschieden?
Na, ich glaube, wenn ich da eingebe, ich habe ja einen Teller Muscheln, sie riechen komisch, glaube ich schon.
Vielleicht hättest du eine Pro- und Kontraliste machen
sollen.
Wollen
wir das austesten?
Ja, meinetwegen. Probier das mal aus. Ich kann das aber mich selber gar nicht so sagen, aber ich weiß, dass mich Leute fertig machen, die sich nicht entscheiden können. Also am allermeisten hasse ich Leute, die morgens so total verballert stundenlang auf den Frühstückstisch starren und dann irgendwann so mit so einem ganz sedierten Tempo zur Butter greifen und dann doch Marmelade und dann auch nee und dann lieber Schinken, aber doch erstmal Kaffee. Das ist sicherlich nicht verkehrt, die machen sicherlich nichts falsch und ärgern sich selber nicht, aber sie ärgern mich wahnsinnig. Das kann ich nicht gut haben. Außerdem kann ich das auch nicht haben, wenn Leute dann zum Beispiel wegen Entscheidungsarmut Fristen verstreichen lassen oder so. Macht mich richtig sauer.
Ich habe jetzt mal eingegeben, sollte ich einen Teller Miesmuscheln, der schon unangenehm riecht, essen oder nicht? Nein, du solltest den Teller Miesmuscheln auf keinen Fall essen, wenn er bereits unangenehm riecht. Ein schlechter Geruch ist ein deutliches Warnsignal dafür, dass die Muscheln verdorben sein könnten. Der Verzehr kann zu einer schweren Lebensmittelvergiftung führen, insbesondere durch bla bla bla. Am besten du entsorgst die Muscheln sicher. Mhm. Und isst etwas anderes.
Aber mit wem warst du denn Muscheln essen?
War ich damals mit, Namen können wir ja piepen, vielleicht wollen Leute privat bleiben.
Wie wäre das denn gewesen, wenn du die Muscheln...
Achso, hatte sich auch wohl den Magen verdorben. Nicht.
Aber wie wäre das denn gewesen, also man kann ja nicht alles abschätzen, wie wäre das denn gewesen, hättest du die Muscheln weggeworfen?
Im Restaurant, oder?
Im Restaurant. Wie wäre das denn dann ausgegangen? Vielleicht wäre die Freundschaft stattdessen zerbrochen, weil du... so rübergekommen wärst als jemand,
der... Ich bin mir zu fein, stinkende Muscheln zu essen. Ja. Nö, da bin ich mir zu fein für.
Kann doch sein. Bereust du denn manchmal Entscheidungen?
Ich glaube, ich habe noch nie so eine größere Entscheidung bereut, so Umzug, Job, Beziehungssachen, sondern eher so kleinere Entscheidungen. Okay. Warum bin ich zu der Party gegangen? Oder warum bin ich da und da nicht hingegangen? Das war ja bestimmt doch ganz so.
Ich glaube, ich bereue das nie. Also ich sage immer so, entschieden, abgehakt, vergessen.
Ja.
Ich würde sagen, das ist auch die Dreifaltigkeit, die bei mir für einen guten Schlaf sorgen. Weil da muss ich mich damit weiter nicht beschäftigen.
Okay, bewundernswert.
Hast du noch mehr oder sollen wir einfach anfangen? Weil es geht ja heute ums Thema.
Eine Sache habe ich noch. Ich würde nämlich gerne noch einmal zu Anfang der Folge aufklären wollen, was die 10-10-10-Methode ist. Weil über die haben wir am Ende der letzten Folge kurz gesprochen und wir hatten beide keine Ahnung. Nee, haben wir nicht. Wussten wir ja auch letzte Woche noch nicht. Jetzt habe ich es recherchiert. Ja. Ich gebe das Learning mal direkt euch mit an die Hand. Man soll sich bei wichtigen Entscheidungen fragen, wie wird man über diese Entscheidung wohl in 10 Minuten, in 10 Monaten und in 10 Jahren denken. Das ist vielleicht schon mal so ein snackable Wissen für alle, die nicht sicher sind, ob sie diese Folge nun wirklich bis zum Ende durchhalten. Denn ich weiß, manche von euch hören uns zum Einschlafen. Gute Nacht. Jetzt.
Ja, du, also magst du deinen Flexperten vorstellen?
Gerne. Also ich komme nachher mit dem wissenschaftlichen Ansatz um die Ecke und auch mit dem unternehmerischen, weil oft geht es bei großen Entscheidungen ja auch ums große Geld und am Tag Tragweite, große Verantwortung. Und da kommt Professor Dr. Florian Artinger ins Spiel. Der ist einer der Gründer und Geschäftsführer von Simply Rational. Das ist ein Entscheidungsinstitut, das übrigens auch mit dem Max-Planck-Institut für Bildungsforschung zusammenhängt. Also das hat alles Hand und Fuß. Da wird nichts überm Räucherstäbchen ausorakelt oder so. Oder geguckt, in welchem Haus der Mond steht. Die beraten hauptsächlich Firmen bei der Entscheidungsfindung. Die haben zum Beispiel den DFB schon beraten oder die Universa-Versicherung Carl Zeiss AG. Also so ziemlich dicke Fische. Die sind da alle auf der Seite als Kunden gelistet. Und der hat seinen Erfahrungsschatz mit uns geteilt und wir versuchen nachher mal so ein bisschen was von Privatgebrauch daraus zu ziehen, was gar nicht so einfach war, weil das schon sehr komplex ist. Aber Steffi, das traue ich uns beiden zu. Und auch den Hörerinnen.
Hat er dir die Tarotkarten gelegt?
Nee, eben nicht. Aber er ist einfach ein sehr kluger Mann und ich bin, was sowas betrifft, eine sehr einfache Frau. Ich sag mal so, die Antworten, die er mir gegeben hat, die muss ich sehr oft hören, bis ich sie verstanden habe.
Na ja, gut, aber ich gehe mal davon aus, dass unsere Hörerinnen und Hörer
klüger sind als ich. Genau.
So, ich hätte den Satz anders beendet, aber es liegt ja an dir.
Ich habe die Entscheidung getroffen, mich für den Gag kurz klein zu machen.
So, ich starte mit meinem Flexperten, der in Transsilvanien lebt und aktuell an einem Energydrink arbeitet. Das möchte ich mal vorwegschieben.
Klingt wie eine Comicfigur.
Kommst du drauf, warum, also Transsilvanien warum? Und Energydrink? Ja, weil Dracula ist ja auch die ganze Nacht wach. Guck. So.
Ah. Darfst du das erzählen? Nicht, dass du jetzt ja quasi schon so seine Grundidee, die hast du ja jetzt verraten. Und jetzt könnten ja andere Startups sagen, geile Idee, ein Dracula Energy Drink, weil Dracula ja,
dafür,
ist ja immer
dafür
wach.
Extra nach Rumänien ziehen, da weiß ich auch nicht, ob das wirklich Sinn ergibt.
Ist so eine große Entscheidung.
Es macht ihn aber auf jeden Fall nicht direkt zum Spezialisten fürs Thema Entscheidung, das gebe ich zu. Wobei auch nach Rumänien ziehen und sich selbstständig machen, das sind Entscheidungen, die man für sein Leben getroffen hat. Dem Status quo sind natürlich schon wirklich so ein paar Entscheidungen, wichtige Entscheidungen vorausgegangen. Es scheint mir ein mutiger Mensch zu sein. Der heißt Bernhard Möstl, kommt aus Wien, ist Autor und er ist Fan des Shaolin.
Ah.
Fan ist so ein bisschen despektierlich, aber Shaolin-Anhänger klingt auch irgendwie komisch, also deshalb bleiben wir einfach dabei.
Aber er ist nicht selbst ein Shaolin.
Mönch.
Ja.
Shaolinist. Er hat da gelebt bei den Shaolin-Mönchen in China. Er hat da gelernt und übersetzt das Gelernte sozusagen in Alltagsanwendung. So würde ich sagen. Mhm. Falls ihr Kampfkunsterfahrungen habt, ist Shaolin ja Teil eures aktiven Wortschatzes für alle anderen. Das ist, wie gesagt, so ein Mönchsorden in China, gilt so als Wiege des Zen-Buddhismus und so ziemlich aller asiatischer Kampfkünste. Es gibt aber auch eine Zweigstelle in Berlin, wenn ihr da mal vorbeigucken wollt. Und in Köln, glaube ich,
Shaolin
auch.
Shaolin Berlin.
Oh ja, das ist ja wunderbar. Bernhard Möstl hat, wie gesagt, gelebt bei den Mönchen. Das ist so seine richtige Seelenheimat, will ich mal sagen, seine geistige Heimat, und hatte einiges an Erkenntnis mitgebracht. Trotzdem hatte ich natürlich eine kritische Einstiegsfrage, weil sowas wie Buddhismus und so liegt uns jetzt nicht ganz so nah. Mhm. Ich habe ihn gefragt, was man denn da bei den Mönchen gelernt hat, was jetzt beim Entscheiden helfen soll. Also Netflix kündigen oder nicht, warum wissen das die Mönche zum Beispiel besser als wir jetzt?
Shaolin ist Kampfkunst. Und worum geht es in der Kampfkunst? Es geht im Grunde darum, die Entscheidung des Gegners vorauszuahnen, auf die Entscheidung des Gegners zu reagieren. Und letzten Endes, wenn wir also jetzt die wirklich shaolinische Kampfkunst nehmen, war eine falsche Entscheidung eine Frage von Leben und Tod. Das heißt also, die Fähigkeit, richtig entscheiden zu können, emotionsbefreit entscheiden zu können und so weiter, das war eine Frage des Überlebens für einen Kämpfer.
Darf ich dich noch kurz was zum Thema Shaolin fragen? Kann theoretisch jeder da hingehen und sagen, hi, ich bin Anne, ich würde gerne mitmachen? Also was für Voraussetzungen muss man mitbringen, um Shaolin-Mönch zu werden? Weil, also er ist ja auch kein Shaolin-Mönch, er hat da nur mit gewohnt, oder
nicht? Ich kann dir die Frage nicht beantworten, aber das ist auch nicht schlimm, weil dieses Kloster
ist so... Das beurteile immer noch ich.
Ist so an sich nicht mehr zugänglich. Das ist mittlerweile so eine Art Disneyland, hat mir Bernhard Möstl erzählt. Also die guten Zeiten sind vorbei.
Okay.
Und die Erklärung, die er hatte, finde ich aber ganz gut. Leben und Tod, das klingt mir wirklich nach einer guten Idee, wenn man da schon ein bisschen Theorie in der Hand hat.
Ja.
Das sehe ich ein. Deshalb fangen wir mal an. Es gibt drei Pfeiler einer guten Entscheidung im Shaolin. Das ist Nummer eins.
Also ich würde mal sagen, das Wichtigste ist, emotionsfrei zu entscheiden. Also wenn ich eine Sache gelernt habe, dann nie zu entscheiden, wenn ich emotional bin. Also wenn ich merke, ich entscheide jetzt in dieser Situation anders, als ich entscheiden würde, wäre ich nicht emotional. Und ich kann mich erinnern, dass mein Meister hat mal gesagt, wenn du emotional entscheidest, ist das so, als würde ein Kämpfer betrunken zum Kampf erscheinen. Du bist nicht mehr klar im Kopf und du triffst Entscheidungen, die dir nachher schaden. Das ist einmal meiner Meinung nach das Allerwichtigste, dass ich, wenn ich weiß, ich bin nicht in der Lage, objektive Entscheidungen zu treffen, sondern ich treffe gefühlsgetriebene Entscheidungen, dann treffe ich gar keine.
Ich fühle mich ertappt.
Ich wollte gerade sagen, und wenn ich schon mal besoffen eine falsche Entscheidung getroffen habe, der werfe an dieser Stelle den ersten Stein. Ich habe trotzdem nochmal nachgefragt, was ist denn eine emotionale Entscheidung? Aus Enttäuschung das Laptop aus dem dritten Stock werfen oder jemand aus Eifersucht in die Schuhe kacken oder was?
Ich gebe Ihnen ein Beispiel für eine emotionale Entscheidung. Was ganz Banales. Ich war eine Zeit lang in Bali und da gab es ein kleines Restaurant und die hatten gutes Essen, das war billig und fast nie Gäste. Ja, und wir sind dort immer hingegangen. Eines Abends war dieses Restaurant voll und obwohl ich dort Stammgast war, hat die zu mir gesagt, ja, tut mir leid, wir sind voll, ich soll gehen. So. Dann habe ich mich dermaßen darüber geärgert, über dieses Verhalten, weil ich bin einen Monat lang jeden Tag dort hingegangen, habe da brav mein Geld hingetragen und als es drauf ankommt, kennt mich die nicht, sozusagen nicht. Dass ich gesagt habe, okay, ich gehe da nicht mehr hin. Ich sehe das überhaupt nicht ein. Ich war dann in überteuerten Lokalen, in Lokalen, wo es schlechtes Essen gab, bis ich mir irgendwann gedacht habe, was machst du da? Die Entscheidung, die du hier getroffen hast, ist rein emotional. Und der Dame ist das völlig egal, ob du kommst oder nicht. Weil irgendwann reist du so oder so ab. Die hat 30 Jahre ohne dich überlebt und die wird die nächsten 30 Jahre ohne dich überleben. Die Entscheidung geht alleine gegen mich. Ich war der Einzige, der sich damit bestraft hat.
Verstehe ich so sehr.
Ich auch. Ich hätte die Entscheidung genauso getroffen wie er.
Emotionale Entscheidung. Du wusstest es vom Bauchgefühl schon vorher, aber jetzt haben wir es auch nochmal. Naja, schwarz auf weiß kann man jetzt nicht sagen. Ne? Aber wir haben es jetzt nochmal von Herrn Möstl gehört. Auf jeden Fall lassen. Kommen wir zum zweiten Schritt, auf dem Weg zu einer klugen Entscheidung.
Es haben sich ja nicht nur die Shaolin-Mönche mit dem Thema Entscheidungen beschäftigt, sondern alle asiatischen Kämpfer, auch die Samurai. Da heißt es im Hagakure, denke scharf nach und entscheide innerhalb von 7 Atemzügen. Das heißt, hier geht es darum, eine schnelle Entscheidung zu treffen. Das bedeutet jetzt aber nicht, dass ich innerhalb von 7 Atemzügen entscheide, ob ich mir jetzt ein neues Auto kaufe um 50.000 Euro oder nicht, oder ob ich meinen Arbeitsplatz aufgebe. Sondern es geht darum zu sagen, wenn ich die Entscheidung treffe, dann soll ich das in der Lage sein, das in dieser Zeit zu tun. Das bedeutet aber auf der anderen Seite, dass ich auch für mich sage, ich treffe keine Entscheidung vor morgen Abend 18 Uhr. Ich nehme mir einfach diese Zeit, ich treffe keine Entscheidung. Wenn ich sie dann treffe ich sie schnell. Es geht einfach darum, diesen Prozess. Ich mache das so, nein, ja klar, nein, ich mache das doch anders. Aber ist das wirklich gut? Nein, ich mache doch die erste Version. Dieser Prozess sollte nicht entstehen, weil die Samurai sagen, und auch in Shaolin sagt man das, dass wenn man eben lange zögert, dann wird die Entscheidung unklar. Das heißt, bereite dich auf deine Entscheidung vor und dann finde den Zeitpunkt, an dem du die Entscheidung triffst.
Das war ungefähr so, wie du mich auf dem Mittelaltermarkt erlebt hast, beim Axtwerfen, eine mentale Vorbereitung, genaues Zielen und dann zack, das Ganze nur 23 Mal und dann war die Axt.
Dann hat es auch schon geklappt.
Also ein Lehmkirmesbremser.
Ich glaube, mein größtes Problem, also erstens wollte ich sagen, dass ich vom Yoga weiß, wie lang 7 Atemzüge sein können in bestimmten Positionen.
Du bist da ja empfänglich, das fällt mir ja gerade ein, ja.
Ja, aber ich glaube, mein Problem ist, dass ich ja der ungeduldigste Mensch der Welt bin. Deshalb habe ich so ein Problem damit, eben mir Sachen noch mal genau zu überlegen, bevor ich dir wirklich sage, noch mal eine Nacht drüber schlafen und so. Ich kriege kein Auge zu. Sachen müssen bei mir immer sofort raus. Aber ich merke schon, das ist wohl gar nicht mal so gut.
Nee. Aber ich finde es eigentlich ganz nachvollziehbar, dass man sich sagt, okay, ich treffe diese Entscheidung. Es müssen ja nicht 7 Atemzüge sein, aber morgen Abend.
Ich finde das aber ganz geil eigentlich. Also ich glaube zumindest so, also jetzt nicht für so große Entscheidungen, wandere ich nach Australien aus, ne? Aber so dieses, wenn man impulsiv kurz davor ist, eine Entscheidung zu treffen, eine Kaufentscheidung oder wenn man wütend ist oder wenn man gerade enttäuscht ist oder so, dann finde ich es wirklich relativ gut anwendbar zu sagen, ich atme jetzt 7-mal durch. Und dann sehe ich das vielleicht ja schon ein bisschen anders.
Ja, mach das doch, wie du willst. Hauptsache, du kannst hier was mitnehmen.
Lieben Dank.
Genau. Und nun kommen wir zum
dritten. Du bist ja wirklich so pragmatisch heute.
Ich habe morgen Geburtstag.
Und na, das weiß ich. Hier liegt doch ein Geschenk für dich.
Und es ist ja so, ich wünsche mir regelmäßig ein Fahrrad und dann kriege ich das Einzige, was ich kriege, sind meine Tage. Und die habe ich schon. Also ich bin eigentlich rundum zufrieden. Und jetzt.
Ich habe zum Geburtstag meine Tage gekriegt. Herzlichen Glückwunsch.
So lieb. Und nun kommen wir zum dritten Punkt. Für mich auch irgendwie zum allerbesten, den man so auf dem Zettel haben sollte. Auch du, Anna, am Morgen. Wenn man eine gute Entscheidung treffen will, dann.
Verstehe, dass eine Entscheidung, die du getroffen hast, nicht für die Ewigkeit ist. Ich kann eine Entscheidung treffen und feststellen, es passiert nicht das, was ich erwartet habe. Es passiert nicht das, was ich geglaubt habe. Dann muss ich nicht sagen, ja, ich habe das jetzt aber so entschieden. Und ich muss auch nicht sagen, ich mache die Entscheidung rückgängig oder sonst irgendwas. Ich treffe eben eine neue Entscheidung, die der Situation und dem, was da rausgekommen ist, angepasst ist. Und das hilft mir und das hilft also auch den Mönchen und ich denke, das hilft letzten Endes jedem, sich den Druck zu nehmen von dieser Entscheidung.
Trial and Error. Kommen wir später auch nochmal bei meinem Flexperten zu.
Ich finde den Punkt richtig gut. Ich kenne Leute in meinem engen Umfeld, die behandeln eine Pizzabestellung, als wäre es das letzte Abendmahl. Ich meine, okay, in Hamburg, da sind 3 Pizzen erstmal schnell bei 45 Euro. Ich nehme an, Jesus ist mit seinen 12 Jüngern da weniger
günstig aus dem Lokal gegangen.
Aber nochmal, auf die eine Entscheidung folgt halt die nächste. Es wird einen weiteren Abend geben. Und wenn man das mal ganz genau durchspielt, falsche Entscheidungen gibt's ja dann auch nicht, sagen die Shaolin und sagt Bernhard Möstl. Und ich würde mich da auch anschließen.
Es gibt aus 2 Gründen meiner Meinung nach keine falschen Entscheidungen. Einerseits, weil ich glaube, dass niemand, der halbwegs sein Denken beisammen hat, bewusst Entscheidungen trifft, die ihm schaden. Also jetzt mag es sein, wenn ich psychisch krank bin oder irgendeinen Todeswunsch habe, irgendeinen ganz obstrusen. Aber ansonsten glaube ich, dass wir immer in jeder Situation die beste Entscheidung treffen, die uns zu treffen möglich ist, mit dem verfügbaren Wissen, mit dem, was uns bekannt ist. Also wir können auch im Nachhinein, selbst wenn sich im Nachhinein dann etwas anderes herausstellt, dürfen wir darauf vertrauen, dass wir in der Lage sind, die für uns in diesem Moment bestmögliche Entscheidung zu treffen, mit unserem Wissen. Und die zweite Sache, und die finde ich noch viel wichtiger, ist, dass wir ja Entscheidungen immer nur in der Rückschau beurteilen können. Und jetzt sagen wir, oh Gott, hätte ich doch das andere gemacht. Das ist aber ein Denkfehler, weil wir müssen uns nur vorstellen, wir spielen gegen den Weltmeister Schach. Klar ist der Weltmeister gewinnt, ist gar keine Frage. Aber nachher analysieren Sie das Spiel und denken sich, wenn Sie im 17. Zug mit der Dame nach B4 gezogen hätten, dann hätten Sie 4 Züge später den Weltmeister lahmgelegt oder Schachmatt gesetzt. Stimmt aber nicht. Weil der Weltmeister hätte natürlich anders weitergespielt. Und deswegen ist es für mich ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass ich aufhöre, meine Entscheidungen zu bewerten oder zu beurteilen. Ich habe die beste Entscheidung getroffen, die ich treffen konnte. Und tatsächlich werde ich nie erfahren, was wirklich passiert wäre, hätte ich die andere Entscheidung getroffen.
Ich finde das immer so lieb, wenn Leute bei uns mit so Schachbeispielen kommen.
Ja,
ja, verstehe.
Queen's Gambit. Das haben wir ja geguckt, wir kennen uns ja aus.
Man kann ja auch ganz einfache Entscheidungen sich vorstellen. Zum Beispiel gehe ich bei Rot über die Ampel, wenn da ein Auto kommt. Da würde ich ja dann sagen, nein, natürlich nicht. Oder töte ich meinen Chef, wenn die anderen es sehen. Natürlich nicht. Man trifft immer die Entscheidung, die am besten ist für einen in dieser Situation. Oder die Hormone schlagen zu. Sowas kann natürlich auch passieren. Da weiß man schon, man läuft ins Verderben, man macht es aber trotzdem. Übrigens, keine Entscheidung treffen geht auch gar nicht. Herr Möstl kommt da mal mit einem Beispiel.
Also nehmen wir den Arbeitsplatz. Ich bin da total unzufrieden und ich habe aber Angst, wenn ich was verändere und so. Ja? So, ich verändere nichts, ich bleibe am Arbeitsplatz und 3 Monate später geht das Unternehmen in Konkurs und ich lande am Arbeitsamt. Ja? Dann wird aber jeder sagen, na ja, gut, das hast du ja nicht wissen können und du bist halt geblieben und du hast halt gedacht. Mache ich aber das andere und sage, okay, ich gehe jetzt dort weg, und 3 Monate später lande ich am Arbeitsamt, dann wird es heißen, na ja, ist doch klar, warum bist du denn dort nicht geblieben? Aber im Grunde sind ja beides gleichwertige Entscheidungen. Es ist ja auch die Entscheidung gewesen zu bleiben, die sich nachher als falsch herausgestellt hat. Nur bei dieser Entscheidung zu bleiben, bei dieser Entscheidung nichts zu verändern, da kann ich leicht jemanden anderen dafür verantwortlich machen. Das war ja nicht mein Fehler, dass dieses Unternehmen jetzt in Konkurs ist und das und so weiter. Wird auch jeder verstehen. Bei dem anderen wird man sagen, ja, du hast ja die falsche Entscheidung getroffen. Ja? Also wenn ich das verstehe, dass Entscheidungen im Grunde einfach gleichwertig sind und dass ich auch immer die Entscheidung treffe, es so weiterzumachen, mir das auch bewusst mache, dann fällt es mir auch leichter, Entscheidungen dafür zu treffen, Dinge zu verändern. Weil das Risiko ist genau gleich.
Aber gesellschaftlich ist es anerkannter, vermeintlich keine Entscheidung zu treffen, weil dafür wird man nicht verantwortlich gemacht, wenn man sagt, ich bleibe hier an meinem Arbeitsplatz. Übrigens, ich hatte dir ja so einen Artikel geschickt, den du wahrscheinlich gelesen hast.
War tatsächlich nicht, nein.
Nicht genug Fotos drin. Hättest du machen sollen.
Weil, die Bilder waren nicht groß genug und die Schrift auch nicht.
Pass auf, dann fasse ich dir das jetzt nochmal zusammen.
Ja.
Weil das kann man natürlich auch in der Partnerschaft eigentlich logischerweise machen. Man kann natürlich immer mit seinem Partner zusammenbleiben oder man kann sich jeden Tag die Frage stellen, oder ihm, wenn man sich traut.
Mit so einem Keil zwischen mich und meinem Freund treiben,
wollen wir
Steffi?
Heute auch noch zusammenbleiben? Das ist ja eine tägliche Entscheidung.
Ich habe auch mal gehört, dass man sich jeden Tag aktiv füreinander entscheiden soll.
Ach so, nee, sowas schicke ich dir nicht.
Ja,
das weißt du ja wohl. Also da kann man sich ja wohl auf mich verlassen.
Es ist kurz vor Wandtattoo, Steffi, muss man schon mal sagen.
Ja. Diese ganzen Erkenntnisse, die hier so logisch klingen, die schützen uns natürlich trotzdem nicht vor dem Gefühl, auch schon mal eine Fehlentscheidung getroffen zu haben. Was bietet sich denn da als allererste Hilfe an?
Ich glaube, das Wichtigste auch beim Entscheiden ist, ich weiß, das ist ein furchtbar abgelutschter Begriff, aber ist die Idee, im Moment zu leben. Weil ich habe in Shaolin gelernt, wer zornig ist, lebt in der Vergangenheit und wer Angst hat, lebt in der Zukunft. Und in dem Moment, in dem ich lebe, habe ich die Entscheidung getroffen. Und es ist meiner Meinung nach eine völlige Energieverschwendung, darüber nachzudenken, ob diese Entscheidung jetzt gut oder richtig war oder falsch war. Worüber ich nachdenken kann, und auch durchaus sollte es, wenn ich der Meinung bin, ich habe eine Entscheidung getroffen, die nicht gut war, aus welchen Gründen auch immer, dann sollte ich mir überlegen, was hat mich dazu gebracht, diese Entscheidung zu treffen? Also wovon bin ich ausgegangen, dass sich im Nachhinein gar nicht als so herausgestellt hat? Ja? Ansonsten sich über eine Entscheidung zu ärgern oder auch über sich selber enttäuscht zu sein, ist meiner Meinung nach etwas, das einen nur runterzieht. Und das auch völlig sinnlos ist, weil die Entscheidung ist getroffen.
Ja, aber also es ist auch Energieverschwendung, wenn man darüber nachdenkt, dass es unfair ist, dass Pamela Reif so schöne Bauchmuskeln hat, aber das mache ich ja trotzdem manchmal. Also ich, weil du auch vorhin
aber
gesagt
hast. Aber tut es dir gut?
Nein, aber was ich nur sagen will ist, oder das ist vielleicht auch von Mensch zu Mensch unterschiedlich, weil du hast ja vorhin gesagt, du kannst es dann auch abhaken und dann gehst du ins Bett und kannst relativ gut schlafen, weil du dir sagst, ja, Entscheidung getroffen, Haken hinter. Aber ich kann das gar nicht so abstellen.
Es gab keine aktive Entscheidung von mir. Ich habe es dann nur einfach wirklich vergessen. Was bei mir eher hängen geblieben ist, ist, wer zornig ist, lebt in der Vergangenheit und wer ängstlich ist, lebt in der Zukunft. Und wenn das nicht ein Kandidat für unser gemeinsames Partner-Tattoo ist, dann weiß ich auch nicht.
Wir nehmen es mit auf in die Sammlung. der bisheriger.
Vielen Dank, Bernhard Mössl. Ich hatte, ohne Ihnen zu nahe treten zu wollen, ich hatte mir gar nicht so viel erwartet und ich fühle mich eigentlich vollkommen informiert und gerüstet.
Für die nächste große Entscheidung. Steht was an?
Nee. So, wo waren wir?
Bei mir.
Nee, wir wollten noch kurz darauf hinweisen, dass wir...
Richtig.
Ja, andersrum.
Nochmal neu.
Wir wollen euch gerne in unsere Shownotes einladen. Das sind die kleinen Texte, die ich da Kraft meiner literarischen Fähigkeiten begrenzt, aber für ein paar Zeilen reicht's, alle zwei Wochen
ergieße
ins Internet rein. Und da haben wir jetzt so einen kleinen Volksentscheid für euch bereit. Denn wir wollen unterschiedliche Sachen von euch wissen. Es wäre zumindest ganz schön, wenn jemand mal die Zeit finden würde.
Seid ihr jemand in dem Satz? Jemand sollte das ausfüllen.
Uns da zu unterstützen. Magst du mal da ins Detail gehen?
Wir haben ja in der letzten Folge schon mal so kurz angeschnitten, dass wir im Juni, ich glaube am 10. Juni, feiern wir unsere 100. Flexikon-Folge und da wollen wir so ein bisschen zurückgucken auf 100 Folgen Flexikon. Wir wollen aber auch nach vorn schauen auf die nächsten 100 Folgen Flexikon und da brauchen wir so ein bisschen euer Dazutun, weil wenn wir nur uns gegenseitig sagen, was wir gut oder schlecht fanden, dann ist es auch boring. Deshalb haben wir eine kleine Umfrage vorbereitet und wirklich, das sind 5 Fragen, glaube ich, Steffi, oder 4, 5 maximal.
Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, es sind mehr Fragen, weil da steht, man braucht 5 Minuten, um das auszufüllen.
Das ist schon hoch aufgerundet.
Ja, wenn man sich ein paar Gedanken macht.
Genau. Und das sind so Fragen wie, was für Wissen habt ihr euch mitgenommen aus dem Podcast bisher? Was waren eure liebsten Gäste? Worüber habt ihr irgendwie am meisten gelacht? Irgendwie gab es irgendwie Highlights. Und das wollen wir dann alles verzwirbeln und verwursten und verkneten in dieser 100. Folge, die am 10. Juni ausgestrahlt, released wird. Und genau, deshalb laden wir euch ein, hackt euch unter, kommt mit uns mit in die Shownotes. Da setzen wir euch dann für maximal 5 Minuten ab. Dann füllt ihr die Umfrage aus und danach könnt ihr wieder mit eurer Freizeit umgehen, wie ihr wollt.
Fürs leibliche Wohl ist gesorgt.
Genau, bitte, bitte. Ansonsten freuen wir uns darüber hinaus über Bewertungen positiver Art, über Abos.
Aber manchmal finde ich aber schlechte Bewertungen auch witzig.
Ja, wenn ein Fließtext dabei ist, also einfach nur ein Stern finde ich kacke. Ich will dann schon auch wissen, was ich verzapft habe.
Absolut. Und wenn ihr da einen Doktortitel habt, dann finde ich es noch geil.
So wie damals, als die Corona-Leugner uns auf dem sogenannten Zettel hatten.
Ach ja, stimmt. Mhm. Ja, guck mal.
Ja, haben wir ein paar Mal eine Ein-Sterne-Bewertung bekommen.
Also wenn ihr mit der Wissenschaft sowieso auf Kriegsfuß steht, dann seid ihr auch herzlich eingeladen, einen flotten Fließtext reinzuschreiben. Ansonsten freuen wir uns über...
Auf den 10. Juni.
Auf den 10. Juni.
Und wenn ihr mitmacht. Und genau. Falls ihr euch die ganze Zeit fragt, warum Juni, der Monat, der darauf folgt, ist der Julo. Folgerichtig. Julo. So sagen wir es. Jetzt bin ich dran, ne?
Ja.
Welche Daten brauche ich, um eine sinnvolle Entscheidung zu treffen? Kann man KI in wichtige Entscheidungen mit einbeziehen? Und falls ja, wie ist es manchmal von Vorteil, sich eine Entscheidung einfach auch abnehmen zu lassen? Das alles sind Fragen, die Steffi und ich euch im Leben nicht beantworten können, aber Professor Dr. Florian Artinger kann das, habe ich ja vorhin schon angerissen, Mitgründer und Geschäftsführer des Entscheidungsinstituts Simply Rational. Die kümmern sich in Zusammenarbeit mit dem Max-Planck-Institut um die Entscheidungsfindung von großen Firmen und beraten die. Also da geht es am Ende dann um Sachen wie kommen die an ihre Kohle und wie jatzen die den Laden hoch, damit es gut läuft und so weiter. So, und bevor wir einsteigen in die Materie mit Florian, muss ich 1, 2 Sachen erläutern. Wir haben ein langes, super spannendes Gespräch mit Florian geführt und danach haben wir es geschnitten und dann im Schnitt gemerkt, meine Fresse, ist das komplex.
Und ist der Mann schlau.
Ist der Mann schlau. Es mag natürlich sein, dass wir beide, Steffi und ich, so dumm sind, dass es bimmelt. Das halte ich nicht für ausgeschlossen. Aber ich glaube tatsächlich, ist es eher so, dass die Komplexität der Antworten nicht so gut für so einen nebenbei gehörten
Unterhaltungs... Jetzt machst du nicht schlechter, als es ist.
Was, unseren Podcast?
Ja, oder? Wir haben doch sicherlich auch Leute dabei unter euch, die zum Beispiel ein Startup haben.
Ja.
Oder du musst ja nicht immer von unserem begrenzten Handlungshorizont ausgehen.
Ja, aber was ich ja erklären will, ist, dass ich die sehr komplexen Antworten deshalb weggelassen habe.
Ach so,
habe.
Okay.
So, also.
Löscht mich.
Ne, und ich möchte Florian auch hiermit liebe Grüße zusenden und ihm sagen, es liegt nicht an dir, es liegt an uns, aber es gab ein paar Erkenntnisse aus Florians wirklich krasse Expertise und dem Gespräch, die man wirklich gut runterbrechen konnte, auch auf unsere oder eure Lebenswelt und die Entscheidungen, die wir so treffen. Und die habe ich mitgebracht. Es ist ein kleiner Seitenschwenk in die Welt der Wissenschaft, der KI und der Datenanalyse, aber es wird jetzt nicht so ganz komplex, weil ich hatte einfach zu viel Sorge, dass die Leute dann aussteigen. So, man kann auch bei kleinen Lebensentscheidungen durchaus mal auf ChatGPT zurückgreifen, so wie Steffi bei Was ziehe ich heute an, da hat es nicht so gut geklappt. Man muss ChatGPT in dem Fall nämlich mit so vielen Infos wie möglich füttern, aber zu einer guten Entscheidung gehört schon ein Stück weit auch Bauchgefühl. Also wenn man viele Daten hat zu einer Frage oder zu einer Entscheidung, dann kann KI einem echt helfen. Wenn man nicht so viele Daten hat, dann kommt Bauchgefühl ins Spiel, spätestens. Denn
ein Mensch kann erstaunlich gut entscheiden, basierend auf sehr wenigen Daten. Also zum Beispiel gibt es, irgendwie, wenn man sich KI-Modelle anschaut zu Kategorisierung von Objekten, also ist das ein Hund, ein Kind, ein Fußball, was auch immer. Kinder können das im Alter von 2 bis 3 Jahren mit ganz, ganz wenig Erfahrung, ganz wenig Lernbeispielen. Eine KI braucht dort Tausende von Lernbeispielen.
Aber im Kindergarten zu fragen, was ziehe ich heute an, ist, glaube ich, auch keine gute Idee. Kann ich aus eigener Erfahrung sagen.
Zweitens, ich habe es durchnummeriert heute. Ich habe alles mal ein bisschen
schön.
Anders. Zweitens, cover your ass, das erklärt Florian erstmal kurz selbst.
Das steht auch im Oxford English Dictionary of Idioms. Ne? Im Deutschen ist es die Absicherungskultur. super, super weit verbreitet als solches. Das heißt, hier habe ich vielleicht eine organisationale Kultur, die mir eigentlich helfen sollte, sinnvolle, in diesem Kontext Risiken für die Organisation einzugehen, aber weil ich diese Absicherungskultur habe, dieses Cover Your Ass, anstatt irgendwie zu gucken, warum ist was schiefgelaufen, was kann ich daraus lernen als solches, ne, dann gibt es ganz starke Anreize, immer sich selber erstmal abzusichern.
Also man hat ja immer die Wahl zwischen der riskanteren Entscheidung und der sicheren Cover Your Ass Entscheidung, die aber natürlich nicht automatisch die bessere sein muss. Weil manchmal ist es ja auch nicht falsch, mal was zu wagen, hast du ja gerade auch schon gesagt. Ja, wie war der Spruch, den wir uns tätowieren lassen wollten? Wer
guckt nach hinten und wer guckt nach vorne? Der Zornige guckt nach hinten so. Und der Ängstliche guckt nach vorne. Das kennt aber viele Leute wahrscheinlich aus ihrem eigenen Unternehmen oder von ihrem eigenen Arbeitgeber. Es gibt sicherlich so Unternehmenskulturen, da wird das belohnt, wenn du ein gutes Risiko eingehst. Mhm. Aber es gibt wahrscheinlich gerade in Deutschland sehr, sehr viele Unternehmen, die dich richtig auseinandernehmen, wenn du eine falsche Entscheidung getroffen hast und wo Cover Your Ass die bessere Entscheidung ist, wenn man an seinem Job hängt.
Richtig. Und damit kommen wir nämlich zu drittens. Trial and Error. Also selbst wenn man mal auf die Fresse fliegt, bringt einem das im Zweifel ja auch was. Bringt einem ja auch weiter. Das hat dein Flexperte ja auch schon gesagt. Und Florian hat ein Beispiel aus der Welt der Kinder gewählt. Und zwar geht es um Laufen lernen.
Ist ja auch was, was die Kinder erstmal machen müssen und fliegen erstmal ganz häufig auf die Nase. Aber da sagt man ja auch nicht so irgendwie, bleib besser sitzen. Sondern man ermuntert die, ne, ins Risiko zu gehen und zu explorieren, zu erkunden und auszuprobieren als solches. Es kann immer was schief gehen. Letztendlich geht es darum, dass man gemeinsam sinnvoll lernt, um besser zu werden. Ne? Und das ist ganz zentral wichtig, um gute Entscheidungen zu haben.
Macht mir wahnsinnig gute Laune.
Ja, auch
der hält uns jung. Also mehrere Fehlentscheidungen oder ein bisschen so ungelenke Erstversuche können am Ende ja auch zu einer richtigen Entscheidung führen. Ich finde ja Cover Your Ass, wie du auch gesagt hast, sehr deutsch. Und Trial and Error finde ich eher amerikanisch. Also da ist ja auch nicht alles schlecht. Und wenn da mal so jemand sein sympathisches Startup vor die Wand fährt, findet der dann fürs nächste Mal, glaube ich, trotzdem wieder Geldgeber, weil das Mindset eher ist, der wird ja den Fehler nicht nochmal machen. Der hat ja jetzt Erfahrungen gesammelt und wird daraus gelernt haben. Und das finde ich nicht so eine deutsche Einstellung. Leider. Und Florian hat uns mal ein Beispiel für eine sehr populäre Fehlentscheidung mitgebracht. Das fand ich unfassbar spannend.
Also nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001, wo, was ich vielleicht auch für die jüngeren Zuhörer, wo zwei Flugzeuge in Wolkenkratzer in New York geflogen sind, ins World Trade Center, woraufhin beide Twin Towers, wobei beide dieser Towers zusammengefallen sind, ne? Daraufhin hat man ganz deutlich sehen können, dass ganz viele Menschen in den USA, vor allen Dingen in dem Großraum New York, daraufhin, statt zu fliegen, mit dem Auto gefahren sind. Was man dann daraufhin gesehen hat, dass die Unfälle im Straßenverkehr deutlich zugenommen haben, ne? Einfach aufgrund des höheren Verkehrsaufkommens. Ne? Gleichzeitig gab es keine höhere Unfallquote nach 9/11 in Bezug auf Flugzeuge. Ne? Im Gegenteil, da sind die Sicherheitsmaßnahmen so radikal nach oben gefahren worden, dass das eher sicherer geworden ist, aber Menschen dann ganz natürlicherweise gesagt haben, ich fahre jetzt lieber Auto.
Ich fand das so spannend. Ich habe beim ersten Hören wirklich fast heulen können. Weil ich aber diese Fehlentscheidung mit, ich steige nicht mehr in den Flieger, ich fahre nur noch Auto, ich kann das so nachvollziehen.
Absolut.
Ich habe jetzt genauso gemacht. Man kann also gar nicht die perfekte, kluge Entscheidung treffen. So. Und fünftens, Entscheidungen treffen lassen. Also auch ein Tipp, den Florian uns mit einem sehr guten Beispiel gegeben hat. Man trifft nämlich nicht immer automatisch für sich selbst die allerbeste Entscheidung, einfach weil einem, das widerspricht so ein bisschen dem, was bei dir vorhin rausgekommen ist, merke ich gerade. Naja, weil bei bestimmten Themen einem auch die Expertise fehlt. Also ich mache mal das Beispiel von Florian aus der Lebenswelt, das uns thematisch, glaube ich, abstößt, aber man kommt im Leben nicht so richtig drumherum, also hört aufmerksam zu.
Gerade für junge Menschen auch ist ja sowas wie Rente irgendwie meilenweit weg. Also da zeigt sich halt auch oft, dass gerade in Berufen, die halt nicht sehr gut vergütet sind, wo es sowieso schwierig ist, überhaupt anzusparen, dass diese Menschen auch lange Zeit dieses Problem nicht wirklich gut adressieren und dann in mittleren oder späteren Berufsjahren da wirklich vor erhebliche Probleme gestellt sind. Altersarmut, gerade bei einfacheren Jobs, ist ja durchaus sehr, 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 sehr bekannt als solche Sachen. Was es dazu wiederum, also ganz spannende Studien gibt, ist, dass es, also wenn es eine Gehaltserhöhung gibt, wenn es einen automatischen Mechanismus gibt, dass Teile von dieser Gehaltserhöhung quasi in einen Rententopf einfließen. Das ist in den USA auch gemacht worden. Wenn dann die Leute aktiv sich dagegen entscheiden müssen, dass sie das nicht machen wollen, dann zeigt sich, dass es die wenigsten machen, sondern sagen so, ja, das kann gut mitlaufen. Und dass sich das dann sehr positiv letztendlich auf dann die Altersvorsorge auswirken kann. Also das ist auch was, wo ich aus mir raus, wenn ich das selber machen würde, würde ich dann nie auf die Idee kommen, das zu machen. Also ich, aber wenn ich gute Entscheidungsstrukturen habe, kann das durchaus helfen, auch in so einem Kontext.
Ich könnte das ja mal auf unseren kognitiv begrenzten Horizont runterbrechen.
Gerne.
Wenn man 4 Jahre alt ist zum Beispiel, dann ist es klug, sich die Entscheidung, ob man die Zähne putzt, von seinen Eltern abnehmen
Exakt.
Zu lassen, weil man noch
Gutes
gar
Beispiel.
Nicht genau weiß, wo wird das hinführen. Und es ist einem auch relativ egal, wo das hinführt, wenn ich abends Richtig. Nicht die Zähne putze. Insofern ist es manchmal gar nicht schlecht, sich die Entscheidung abnehmen zu lassen. Ich denke da auch immer, jetzt kommt was Ernstes beim Thema Volksentscheid an. Was es ja zum Beispiel in der Schweiz gibt. Ich kenne mich ja bei ganz vielen Sachen
gar
erstens
nicht
gar nicht aus.
Mhm.
Und zweitens habe ich gar nicht alle Perspektiven auf dem Zettel und weiß gar nicht, was würde das für den und für das bedeuten.
Ja.
Insofern ist es manchmal nicht nur wahnsinnig bequem, würde mir wahnsinnig gerne sehr viele Entscheidungen
Das
aufnehmen.
Hast du perfekt
Deshalb
erklärt.
Deshalb arbeite ich auf Lohnsteuerkarte.
Weil man da nämlich auch nicht für alles immer verantwortlich sein muss und sich um alles kümmern und alles entscheiden muss.
Richtig.
Steffi, du hast fantastische Beispiele genannt. Steffi, du bist mehr als ein schönes Gesicht und deine
mehr.
Menstruation.
Oh Gott.
Also, soweit vom Professor Dr. Florian Attinger. Wie gesagt, er hat uns im Gespräch wirklich noch mehr Insights auch in seine Arbeit gegeben und da ziemlich coole Sachen erzählt, aber das war ein Teil ein bisschen zu... Ich habe es nicht runtergebrochen bekommen.
Aber wenn ihr euch interessiert, könnt ihr euch da mal reingoogeln.
Genau,
in
oder
das Werk von Herrn Artinger.
Oder wenn ihr vielleicht mal in Genuss kommt, den Mann persönlich kennenzulernen, dann lasst euch das aber gerne alles nochmal ausführlich erzählen, weil es ist wirklich sehr spannend.
Und soll euer Schaden nicht sein, ihr habt es ja gehört, der Mann ist voller guter Laune.
Und ich wusste übrigens bis zu diesem Interview gar nicht, dass es Menschen gibt, die sowas beruflich machen.
Und das ist das Fazit.
Emotionen sind schlechte Ratgeber. Wer mit Brass Entscheidungen trifft, der schadet wohl in allererster Linie sich selber.
Man braucht für eine gute Entscheidung so viele Daten und Infos wie möglich. Und je weniger man davon hat, desto wichtiger ist das Bauchgefühl.
Setzt euch eine Deadline und bereitet eure Entscheidung bis dahin sehr gut vor. Davor muss gar nichts entschieden werden.
KI kann eine hilfreiche Unterstützung bei Entscheidungsfindungen sein. Man sollte sich aber nicht voll und ganz drauf verlassen.
Es gibt keine falschen Entscheidungen. Nach dieser Entscheidung kommt halt die nächste Entscheidung.
Die Methode Cover Your Ass verspricht zwar weniger Risiko, also den sichereren Weg gehen und dafür weniger wagen, aber manchmal macht sich Mut ja auch bezahlt. Womit wir gleich zu Trial and Error kommen, kann ich das noch direkt kurz mitmachen?
Du, wenn du gerade dabei bist,
ja,
gerade im Flow bist.
Ich bin gerade im Flow, unterschiedliche Lösungsmodelle auszuprobieren und damit dann vielleicht auch mal zu failen, kann auch zu einem guten Ergebnis führen und zu einer richtigen Entscheidung. Vor allem lernt man dabei mehr, als wenn man immer nur einen sicheren Weg geht.
So, jetzt wieder du.
Du bist.
Jeder entscheidet ja sich aus seiner bzw. ihrer Perspektive für die beste Lösung, aber niemand findet die ideale Lösung.
Und ich habe noch, bei manchen Entscheidungen ist es nicht falsch, sie andere ein Stück weit für sich treffen oder mittreffen zu lassen. Bitte nur Menschen, die euch in der Thematik auch wohlwollend gegenüberstehen und auch nicht unter völligem Verlust der eigenen Vernunft. Aber man muss und sollte nicht jede Entscheidung mit sich selbst auch ausmachen. So würde ich zumindest die Learnings aus dem Gespräch mit Florian aufs Leben
Im Zweifel ist es das Finanzamt, das einem da mal bei der Entscheidung unter die Arme greift.
Jawohl.
Oder die Polizei. Keine Entscheidung kann man gar nicht fällen, auch wenn man nichts entscheidet. Entscheidet man was, dann entscheidet man sich halt nichts zu tun.
Das Gesellschaft ist wirklich philosophisch, Stefanie. Kannst du nochmal ansetzen?
Ja, auch wenn du nichts tust, ist das eine Entscheidung fürs Nichtsverändern. Gesellschaftlich ist man mit der Variante auch meist besser gelitten, als wenn man eine sogenannte Fehlentscheidung trifft. Und Entscheidungen bereuen ist Energieverschwendung. Und Folgendes wird gefälligst bei nächster Gelegenheit zitiert: Wer zornig ist, der lebt in der Vergangenheit. Und wer Angst hat, der lebt in der Zukunft.
Aus der Kategorie Gäste-Neid, denn ja, auch wir haben geile Gäste. Ehrlicherweise haben wir die besten Gäste. Aber nein, wir sind nicht frei von Neid, Steffi und ich, wenn wir sehen, wen andere Podcasts so zu Gast haben. El Hotzo, Lola Weipert, Pierre M. Krause, Anke Engelke, Glashäufer Umlauf.
Das ist so eine Art Erwähnungszwang, ne? Also ja. Glashäufer Umlauf, den erwähnst du gern. Denn wo das Herz von voll ist, da schwappt der Mund von über.
So ist es.
Du lässt keine Gelegenheit aus, dass es so ein richtiger Personenkult, den du da betreibst.
Bei Klaas?
Worüber würdest du denn mit Klaas überhaupt im Flexikon sprechen wollen, wenn ich mal fragen darf?
Lieb, dass du fragst, ja. Steffi. Ich habe ein paar Ideen für Flexikon-Folgen mit Klaas. Reich sein, bringt man als Millionär überhaupt noch Flaschenpfand weg? Zum Beispiel Katzen, okay, aber warum müssen es gleich zwei sein? Humor, wie kann ein Mensch so lustig sein?
Oh ja.
Dating, hast du Mittwochabend schon was vor? Das wäre auch eine Folge, die ich machen würde. Ideen sind da, Steffi, wir müssen ihn nur irgendwie kriegen.
Aber bevor es irgendwann dazu kommt, und du, also es könnte ja mal sein, lass dir von mir gesagt sein, ja, als aufmerksame Hörerin seiner Werke, er hat ja mittlerweile 3 Katzen und 2 sind krank.
Ja, und er hat vor allem auch eine Frau und 2 Kinder, von daher ist wirklich auch, brauche ich mir keine Hoffnung machen.
Ja, Eva Schulz auch nicht, aber sie hat ihn gekriegt, ja, für ihren Podcast Deutschland 3000. Da unterhält sie sich eine gute Stunde mit klugen, mit spannenden, mit witzigen, manchmal auch mit skurrilen Menschen. Und in der aktuellen Folge ist Hubertus Koch zu Gast. Hubi. Den kennt ihr vielleicht, Journalist, ehemals Y-Kollektiv. Der hat als Reporter auch schon krasse Sachen gesehen und gemacht, war zum Beispiel mit Anfang 20 in Syrien und hat da Dinge gesehen und erlebt, um den man ihn nicht beneidet. Und ich habe auch gesehen, dass er in der aktuellen Folge über sein lang anhaltendes Cannabis-Problem geredet hat. Das hatte ich gar nicht mehr auf der Uhr. Also das ist wirklich eine sehr gute Folge. Ihr könntet aber natürlich auch, mein Gott, Anne, ja, ist ja gut, auch die mit Klaas hören.
Ihr könnt mal die Folge mit Klaas hören, genau.
Hört auf jeden Fall rein. Deutschland 3000, überall, wo es Podcasts gibt. Aber ihr wisst ja, es gibt ja keinen schöneren Ort, um Podcasts zu hören. Wenn ihr die Wahl habt, dann nehmt ihr natürlich die ARD-Audiothek.
Ja.
Ehrlich gesagt,
ja,
ich bin auch ein bisschen heiß auf Glashäufer Umlauf, aber ich bin auch ein bisschen heiß auf Jakob Lund.
Und ich finde Schmitty interessant. Jetzt haben wir aber auch genug. Jetzt, das ist, wir wollten hier Werbung machen für Deutschland 3000. Jetzt sprechen wir über Baywatch Berlin. Haben die uns einen Cent gezahlt? Nein.
Nein, haben sie nicht.
Deutschland 3000 allerdings auch nicht. Müssen wir zur Transparenz sagen, denn dieses ein öffentlich-rechtlicher Podcast der ARD.
Wir gehen hier mit leeren Taschen rein und auch wieder raus. Reicht gerade mal für eine Packung Frösche und für einen Termin beim Zahnarzt.
Gut, aber wir hatten auch Trüffelchips. Ja. Also das ist schon, die kauft ja, auch nicht Geburtstag, jeder, ne?
Bald.
Okay.
Es folgt ein extrem geheimnisvoller Mystery-Teaser auf die nächste Folge.
So, und für die nächste Folge habe ich mich obenrum wie untenrum nackig gemacht. Es war der sogenannte Gang nach Canossa, denn es geht um Filme. Ich habe ein kleines Filmproblem. Ich bin mit Schwarzwaldklinik und dem Frauenknast aufgezogen worden.
Das ist ja erstmal nicht
mehr
falsch.
War da nicht drin. Ja, das war's dann aber schon. Bei James Bond ist schon meine Aufmerksamkeitsspanne in der Mitte eingeknickt. Und wenn ich damals die Wahl hatte, so als junger, noch im Werden begriffener Mensch, Kino oder Pommes und der aktuelle Rolling Stone, da musste ich nicht lange überlegen, habe ich mich für Pommes entschieden, okay, und für die Zeitschrift. Hätte mich damals mal jemand beraten und gesagt, Stefanie, wenn du so weitermachst, wirst du spätestens mit Mitte 20 bei jeder Bottle-Party im Kreise Gleichaltriger wie der letzte Depp dastehen, dann wäre das ein Akt der Nächstenliebe gewesen.
Hat keiner gesagt.
Hat keiner gesagt, so stehe ich ziemlich blank da in Sachen Filmen. Und ja, ich bin ein, wie nennt man das, 100%iger Raum für Notizen. Und ich weiß auch gar nicht, wo ich anfangen soll, um diese Lücke irgendwann mal zu schließen.
Weißt du was, ich stehe irgendwie der Tatsache fassungslos gegenüber, dass sich an dieser Stelle jetzt unsere Biografien so weit voneinander entfernt haben.
Es war ja auch lange Zeit, habe ich darüber ja gar nicht offen geredet.
Ja, es war ein Geheimnis zwischen uns beiden.
Ja. Du bist anders, ne?
Ja, ich bin ja, also weit davon entfernt, Filmexpertin zu sein, aber ich liebe Filme, ich liebe Kino, ich liebe die Oscar-Nacht, das ist mein Coachella-Festival, das ist meine Lebensfreude-Messe, mein Super Bowl.
Das konnte ich nie verstehen, aber ich finde es irgendwie auch interessant an dir.
Ich wäre wirklich, ich bin jederzeit für einen guten Film bereit, 90 bis 270 Minuten Lebenszeit zu opfern und im Kino so eine Bruttoregistertonne Popcorn zu kaufen. Ich heul auch im Kino. Ich habe bei Spider-Man mal im Affekt applaudiert, Steffi. Weil alle um mich rum haben applaudiert. Ja, das war bei dem neuesten Spider-Man. Und da sind ja.
Aber was hat er gemacht?
Nee, pass auf, kann ich dir erzählen.
Hat er ein Netz gesprochen?
Nein, dann pass auf, es war ein emotionaler Moment. Also es war eine Mischung aus, ich habe geklatscht, aber vielleicht kam auch eine Träne. Don't judge me. Das war der neueste Spider-Man. Wer ist der aktuelle Spider-Man, Steffi?
Ja, es wird ein schlanker Mann sein in einem Onesie.
Das ist Tom Holland, genau. Mhm.
Und wie lieb und nachsichtig du bist.
Das ist Tom Holland. Und früher, dann gab es halt Spider-Man Tobey Maguire und dann kam Andrew Garfield. Und in dem neuesten Spider-Man, im letzten Spider-Man, gab es dann Szenen, wo alle drei Spider-Mans zusammen aufgetaucht sind. Tobey Maguire, Andrew Garfield und Tom Holland. Und das wussten ganz viele Leute nicht. Das war so eine Hidden Scene, die auch nicht in den Trailern, es gab so Gerüchte, die tauchen da auf und so weiter. Und dann kam diese Szene und die Leute sind ausgeflippt und ich habe mich so mitreißen lassen und dachte, what a moment, what a time to be alive.
Aber kannst du mir mal ganz kurz sagen, das hatten wir hier nicht so geplant, aber was macht denn so ein Spider-Man den ganzen Tag? Also was ist denn jetzt der Grund, warum man ihm dazu guckt? Ah, okay.
Der macht schon, also Weltretten.
Das ist ja nicht schlecht.
Ja, und er ist einer von den Guten, aber irgendwie ist er auch so ein bisschen paddelig und er hat ja so, es ist ja ähnlich wie bei Batman, er hat so eine, hat auch eine normale Persona, er ist ein normaler Mensch und er ist aber auch Spider-Man, aber das wissen natürlich nicht alle.
So,
Ne, muss einmal so ein bisschen vertuschen, dass er Spider-Man ist und so lirum larum, schöne Geschichte. Wo waren wir stehen geblieben? Auf jeden Fall, ja genau, ich heule im Kino. Ich hatte auch bei Her, das ist ein Film mit Joaquin Phoenix, da hatte ich glaube ich fast einen Orgasmus auch im Kino.
Ja?
Ja.
Oh, weißt du, wann ich das schon mal hatte? Ich weiß nicht, ob es jetzt hier reingehört.
Zu spät.
Im Fitnessstudio habe ich gedacht, das ginge. Also es könnte jetzt bald so, weiß ich auch nicht, ich habe da so eine Übung gemacht.
Ich mag aber, dass das so zwei völlig unterschiedliche Dinge sind, weil ich habe einfach nur...
Mir fiel nur gerade ein, in einen unterschiedlichen...
Also um deine Frage zu beantworten, nein, das gehört nicht.
Aber hast du nicht auch schon mal die Frage gestellt, kam die nicht von dir... Ist euch schon mal das Geschlechtsteil im Kino eingeschlafen?
Mir ist schon mal das Geschlechtsteil eingeschlafen, aber das war bei einem anderen
Dann
Film.
Dann ist es wieder aufgeweckt.
Also ich sag mal so, bei dem Film mit Joaquin Phoenix, da schläft kein Geschlechtsteil ein. Okay, wir verlieren
das
uns komplett.
Ich glaube, das muss man auch alles rausschneiden, was mir auch unangenehm. Das habe ich noch nie jemandem erzählt.
Hauptsache du piepst, dass ich gesagt habe, dass ich mit Axel von Bruch und Frank Probst Miesmuscheln essen.
Alles klar. Auch das ist irgendwie, macht komische Bilder.
Oh Mann.
Aber also, weißt du, was mich, um das noch abzuschließen, was mich wirklich durcheinander gebracht hat, du hast irgendwann mal gepostet, sowas wie deine Lieblingshorrorfilme.
Ja. Ich gucke Horrorfilme, seit ich 14 Jahre alt bin. Und zwar, weil mein großer Bruder, liebe Grüße, mit dem wollte ich immer abhängen, fand er natürlich mittelcool. Und dann hat er gedacht, er könnte mich davon abhalten, indem er sagt, du darfst nur in meinem Zimmer sein oder so abends mit mir abhängen, wenn du mit mir Chucky die Mörderpuppe guckst. Okay. Oder Nightmare on Elm Street und ach, der weiße Hai, diese 90er, spät 80er, früh 90er Sachen. Und das heißt, ich habe wirklich im zarten Alter von, keine Ahnung, 9 angefangen, Horrorfilme zu gucken. Nochmal, liebe Grüße an meinen Bruder. Und das, da habe ich aber Feuer gefangen. Und das ist eine fast lebenslange Leidenschaft von mir, dass ich gucke bestimmt im Monat 6, 7 Horrorfilme.
Und warum hast du mich da noch niemals so mitgenommen und an die Hand genommen und gesagt, ich zeige dir das
ja
mal, meine geheime
mal
Leidenschaft?
Weil du Bond-Film guckst und weil ich dir erklären muss, was Spider-Man den ganzen Tag macht. Wenn es da schon losgeht.
Aber braucht man irgendwie so eine Art Filmabschluss oder so eine Qualifikation? Ja, dann also.
Es sind alles Dinge, Steffi, die wir in der nächsten Folge besprechen können. Ich habe das Gefühl, dass wir die komplette Folge jetzt schon vorwegnehmen. Wir verlieren uns ja total. Lass uns mal bitte auf die wirklich wichtige Information kommen. Es ist ein kaltes Neid, der in unsere Freundschaft getrieben wurde, denn du hast dich mit Steven Gätchen getroffen für unsere nächste Folge.
Leider muss aber nicht sein, ich hätte den Termin jederzeit dir überlassen, weil du so ein Fan bist und so ein Steven Gätchen-Fan, aber du hattest ja Besseres zu tun.
Nee, es kann nur sein, dass ich Schlechteres zu tun hatte. Man hat immer Schlechteres zu tun, als sich mit Steven Gätchen zu treffen.
Das weiß ich jetzt auch. Er hat mich ongeboardet in Sachen Film. Ich weiß, habe ihn nicht gefragt, was Spider-Man den ganzen Tag so macht, hätte ich mal machen sollen.
Hast du ihn gefragt, ob ihm schon mal das Geschlechtsteil im Kino ein...
Lasst euch überraschen. In der nächsten Folge Kino-Onboarding mit Steven Gätchen für Einsteigerinnen wie mich und für Fortgeschrittene.
Jetzt habt ihr neues Wissen gewonnen. Versteht Dinge, die ihr sonst nicht gut geschissen bekommt. Und im besten Fall habt ihr euch was weggenommen. Bis zum nächsten Mal beim Flexikon. Moderation: Steffi Banowski und Anne Radatz. Redaktion: Svenja Böhm und Ruby Ann Schwietal. Social Media: Sarah Weichselgartner. Sounddesign: Dennis Terrei. Rap und Stimme: Zabi Pilgrim.